herzlich willkommen zu einer neuen Folge Webnet Snacks. Heute geht es um Storytelling und darum, warum Geschichten auf Social Media oft stärker wirken als reine Produktbotschaften. Wir sprechen darüber, wie Marken echte Geschichten finden, wie daraus wiedererkennbare Formate entstehen und warum guter Content nicht nach Werbung klingen muss. Dazu spreche ich heute mit Micha, der sein Podcast-Debüt hat. Schön, dass du da bist, Micha.
Ja, danke. Schön, hier zu sein. Ja. Das erste Mal hier in diesem Podcast.
Freue ich mich sehr. Und vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Mal. Schauen wir mal. Heute soll es ja um Storytelling gehen.
Ja.
Und für alle, die diesen Podcast aufmerksam hören, die wissen vielleicht, dass wir schon mal über Storytelling gesprochen hatten. Da hatte ich mit Annemarie eine Podcast-Aufnahme. Allerdings ging es da eher allgemeiner um die Grundlagen von Storytelling. Und heute soll es aber eher um Storytelling, was wirklich auf Social Media gemünzt ist, gehen. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, genau, ich würde gerne einmal direkt reinstarten mit dem Thema Geschichten nochmal vorneweg. Mhm. Menschen erzählen sich ja seit jeher Geschichten. Warum funktionieren Geschichten bis heute so gut und warum gerade auf Social Media?
Ja, Geschichten funktionieren insbesondere auch auf Social Media so gut, weil Geschichten einfach wahnsinnig tief in uns als Menschen drin sind. Mhm. Wir verbinden ganz viel mit Geschichten. Geschichten prägen einfach auch einen Großteil unseres Lebens oder begleiten uns einen Großteil unseres Lebens. Ja, wenn wir uns unser Leben anschauen, dann hören wir als Kinder, hören wir Märchen, bekommen Geschichten vorgelesen. Und
bei uns gab es noch Kassetten.
Ja, siehst du, genau. Hörbücher irgendwann und später kommen dann ja andere Formen von Geschichten dazu, also Filme, Serien, Podcasts ist ja auch eine Form von Geschichten erzählen. Das heißt, Geschichten sind uns zum einen vertraut und zum anderen haben wir ja gelernt als Menschen, dass uns Geschichten auch einfach fesseln können. Mhm. Also sie können uns irgendwie binden und das steckt einfach tief in uns drin und Geschichten haben eben die Kraft, nicht nur uns selbst zu fesseln, sondern eben auch andere Menschen zu fesseln. Ja. Und darüber bringen uns Geschichten ja auch zusammen. Ne? Wir können in die Populärkultur gucken. Nehmen wir das Beispiel Star Wars oder Harry Potter. Da sind doch Geschichten, die wahnsinnig viele Menschen zusammenbringen und zu richtigen Fangemeinden werden lassen, die dann ja eine Verbindung mit anderen Menschen aufbauen, einfach aufgrund von einer Geschichte. Ja. Das heißt, Geschichten können einfach einen tiefen Anker für uns Menschen bilden und uns mit anderen Menschen verbinden. Und das ist ja, ne, ja, die Frage, warum das auf Social gut funktioniert. Das bringt uns ja irgendwie zurück zu diesem ursprünglichen Versprechen von Social Media, mit anderen in Verbindung zu treten und irgendwie Kontakt zu anderen zu haben. Ne? Ja. Bei Facebook haben wir vor Ewigkeiten am Anfang von Facebook gesagt, oh, du kannst hier Freunde haben. Und dann war auch die große Frage, wie echt sind diese Freundschaften? Mhm. Aber die Geschichten, die die Menschen da zusammenbringen können, das war ja so eine Ursprungsidee von Social Media. Und die ist ja heute, wo wir über Aufmerksamkeitsspiralen sprechen und so weiter, dann trotzdem gleich geblieben, dass Geschichten auch auf Social Media Menschen zusammenbringen können und gemeinsame Momente schaffen können.
Und viele Marken posten allerdings heutzutage immer noch sehr informationsgetrieben. Also Produkt, Vorteil, Preis, Verfügbarkeit steht ja oft immer noch im Fokus. Warum reicht das aber nicht mehr aus, sag ich jetzt mal, um Menschen wirklich zu erreichen?
Ja, wie du es beschrieben hast, Produkt, Vorteil, Verfügbarkeit, das ist ja auch einfach sehr klassisch gelernte Werbung. Ich zeige so meinen Vorteil und dann weiß ich, dass der Vorteil gegenüber dem Mitbewerber sticht. Das ist auch okay, das funktioniert ja auch sicher noch zum Teil und es gibt sicher auch Bereiche, wo es noch stärker funktioniert. Siehe Black Friday, gibt es ja nicht ohne Grund. Und gleichzeitig sind menschliche Entscheidungsfindungen ja viel komplexer als das. Also wir Menschen sind in unseren Entscheidungsfindungen ja nicht nur getrieben von rein rationalen Argumenten, sondern auch emotionsgetrieben. Ne? Es gibt Menschen, die würden sich wahrscheinlich eher ein Bein abschneiden, als eine Pepsi zu trinken statt ihrer geliebten Coca-Cola. Und das hat ja nichts Rationales dahinter. Stimmt. Das heißt, Marken oder auch Produkte können ja auch einfach emotional aufgeladen sein. Und eine emotionale Aufladung passiert eben nicht durch reine Informationsvermittlung, sondern eben durch Geschichten dahinter. Und da liegt eben diese Kraft von Storytelling oder insgesamt Geschichten. Sie erlauben uns emotionale Verknüpfungen, ganz anders als reine Informationen. Das heißt, wir haben eine andere Verbindung zu einer Marke, zu einem Produkt. Und Emotionen führen eben auch zu Aufmerksamkeit.
Und Erinnerung, ne?
Genau, ja. Und Aufmerksamkeit und Erinnerungen sind ja einfach in unserer Gesellschaft ein wahnsinnig hohes Gut inzwischen.
Total.
Ich finde, am greifbarsten wird es dann auch nochmal, insbesondere wenn wir auf den Social-Bereich gucken, in dem wir ja beide viel arbeiten. Ich kann mich an keinen Content erinnern, der viral gegangen ist. Mhm. Das ist ja immer so eine
der Wunsch,
Maßeinheit, Wunsch, genau. So, ja, einmal im Leben viral gehen, aber ich erinnere mich an kein Content-Piece, das irgendwie mal gesagt hat, ey, hier 30% Rabatt zum Black Friday und damit bist du viral gegangen, sondern es waren immer Momente, Content, der irgendwie Menschen total zusammengebracht hat.
Und das ist dann auch, wie gesagt, eher so kurzfristig, ne? Weil wenn ich jetzt natürlich irgendwie ein Produkt sehe und das ist unschlagbar günstig, dann greife ich da vielleicht einmal zu, aber das heißt ja nicht, dass ich dann dabei bleibe.
Genau, genau. Ja.
Und woran merkt man denn, dass ein Social Media Post eine Geschichte erzählt und nicht einfach nur Werbung halt anders verpackt?
Mhm.
Gibt es auch denn bestimmte Merkmale, wo du merkst, es ist zu werblich?
Mhm. Für mich ist ein zentraler Bestandteil von Werbung immer die Absenderschaft. Also in einer Werbung nehme ich immer ganz stark ein Unternehmen oder ein Produkt als den zentralen Absender war. Hier, wir haben die Lösung für XY oder wir helfen dir. Und in einem klassischeren Storytelling würde ich ein Produkt oder ein Unternehmen nie als den Protagonisten sehen, als den Held sehen, sondern höchstens als Begleiter oder Ermöglicher.
Ja.
Da ist für mich so eine ganz klare Unterscheidung in der Absenderschaft überhaupt schon, ja. Also für mich geht es in Social-Media-Geschichten darum, die Zielgruppe abzuholen. Also wen willst du als Unternehmen erreichen und mit welcher Geschichte möchtest du sie erreichen? Und das ist auf jeden Fall für viele Marken, für viele Unternehmen eine Herausforderung, sich selber dann auch mal ein Stück zurückzunehmen und Geschichten erzählen. Storytelling bedeutet für viele, sich auch erstmal selber zurückzunehmen und die Geschichte in den Vordergrund zu stellen. Und das ist gar nicht so leicht, weil natürlich der Wunsch da ist, die Marke zu stärken, Werbung zu machen. Sich selber für eine Geschichte zurückzunehmen und dafür dann langfristig eine stärkere Brand Awareness, eine Markensichtbarkeit oder auch Verbindung der Marke mit der Zielgruppe zu ermöglichen, das ist ja die große Herausforderung, würde ich sagen. Das heißt, woran merke ich, dass ein Social Media Post einfach nur andere Werbung ist? Ja, wenn das Unternehmen oder das Produkt zu sehr im Mittelpunkt steht. Und wenn die Geschichte, die vermeintliche Geschichte, gar nicht wirklich auf die Zielgruppe eingeht und die abholt.
Ja.
Und wenn die Geschichte für mich keinen Handlungsbogen, kein Spannungsfeld hat, sondern einfach nur in einem anderen Erzählstil verkauft, was wir eben besprochen haben mit Produktvorteil, Produktinformation.
Und welche Rolle übernimmt denn die Marke stattdessen? Also wenn sie nicht der Held sein darf, irgendwo muss sie ja noch auftauchen, weil klar, wir wollen Geschichten erzählen, aber wir wollen ja auch Werbung machen.
Ja, natürlich. Der elementare Punkt ist dann für mich, dass die Marke sich zwar bewusst zurücknehmen kann, aber trotzdem ja stattfinden kann, aber eben auf einer zweiten oder dritten Ebene. Eine Marke oder ein Produkt kann ja eine Hilfestellung sein. Wenn wir von Geschichten sprechen, dann sprechen wir ganz klassisch davon, dass wir einen Handlungsbogen haben, ja, einen, einer Ausgangssituation, in der sich ein Protagonist wiederfindet, dann einen Spannungsbogen aufbauen. Also der Protagonist hat ja einen Konflikt vor sich, eine Herausforderung, und diese Herausforderung meistert er dann idealerweise und kommt dann zu seinem, ja, zu einem glücklichen Ende, zu einem Happy End. Und auf dieser Reise ist der Held, der Protagonist, dann aber nicht alleine, sondern hat ja auch Hilfestellungen, Weggefährten. Und da kann eine Marke, ein Produkt ja auch ganz stark reingehen. Das heißt, ich würde dazu einladen, die Marke eben nicht als Held zu positionieren, sondern eben als Möglichmacher, als Hilfestellung. Oder auch einfach auf der noch viel höheren Metaebene als insgesamte Begleitung, als Weggefährten.
Okay. Und wenn ich von so einer Geschichte spreche, braucht es da wirklich ein riesengroßes Drama, damit ich eine gute Geschichte erzählen kann? Oder reicht tatsächlich auch einfach so ein Alltagskonflikt, den wir alle quasi kennen und
total,
der relatable ist für uns?
Total. Ich würde sogar sagen, dass das die stärkeren Geschichten sind. Mhm. So, weil eine Geschichte ist ja noch viel greifbarer, relatable, meintest du gerade, und wirkt dadurch nahbarer und für den potenziellen Kunden ja auch viel, viel greifbarer, wenn eine Verbindung im Kopf mit dem Protagonisten möglich ist, und insbesondere für Unternehmen, die dann auf einer Ebene als Wegbegleiter oder Problemlöser, als Hilfestellung in dem Content dabei sind, ja, ergibt sich ja viel stärker noch die Verknüpfung zu den Protagonisten. Deswegen, Konflikte und Herausforderungen müssen nicht wie im Märchen sein, den Drachen zu töten oder den Schatz zu finden. Es reicht ja auch schon im Alltag.
Ja, sehr schön. Und bei vielen Marken ist es immer noch so, dass sie besonders Fokus auf das fertige Ergebnis setzen. Warum ist dann aber eigentlich der Weg dorthin oft spannender als das Ergebnis nachher selbst? Mhm. Und wie viel Unfertiges oder wie viel Scheitern darf denn eine Marke auch zeigen? Mhm.
Das Schöne an einer Entwicklung ist, dass eine Entwicklung zumindest zu einem gewissen Prozentsatz auch immer die Option beinhaltet, dass etwas schief geht oder etwas scheitern kann.
Ja.
Wenn ich einen Film anschaue und ich weiß, es geht von Anfang an läuft alles top und rund. Genau, ist langweilig.
Ja.
In einem Buch genauso. Das heißt, wir brauchen ja so einen Handlungsbogen, der Spannung hergibt, der irgendwie uns fesselt als Mensch, als Zuschauer oder als Leser. Wenn wir nur ein fertiges Produkt zeigen, dann ist dieser ganze Spannungsbogen, der ist ja schon weg, den haben wir ja schon hinter uns. Und genau da liegt dann eben in meinen Augen die Kraft, eben Entwicklungen zu zeigen, noch nicht nur das fertige Ergebnis, sondern zu zeigen, was passiert bis dahin, wo liegen die Möglichkeiten, wo liegen die Hürden für das Produkt oder in der Herstellung von einem Produkt. Da Menschen mitzunehmen und weil wir dadurch eine gewisse Nahbarkeit auch zeigen als Produkt, als Unternehmen. Wir zeigen eben diese Verbindung und auch eine gewisse Menschlichkeit in dem Sinne. Ne? Nicht nur das Produkt, sondern auch die Menschen dahinter. Wir laden unser Produkt, unser Unternehmen mit Gesichtern auf, mit Menschen auf und sind dadurch wieder nahbarer und bieten Anknüpfungsmöglichkeiten auch wieder für Emotionen, um mit Menschen in Verbindung zu treten. Ja, und auch dann eben, um diese Spannungsbögen aufzubauen und Menschen mitfiebern zu lassen oder zu unterhalten, eine Gemeinschaft zu schaffen.
Mhm.
Genau, das heißt, der Vorteil ist eben, wir zeigen die Ebenen dahinter und einfach, ein Leben ohne Entwicklung wäre doch langweilig, also warum
Total.
Dann im Unternehmen?
Rein in der Theorie klingt das auch alles fabelhaft. Allerdings aus dem Alltagsgeschäft kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass Kunden da oft sehr viel dran hadern. Wenn ich die Idee dann einbringe, wäre das nicht mal was für euch? Sagen sie oft, nee, nicht unbedingt. Warum ist das so? Warum haben so viele Unternehmen Probleme damit, den Kunden halt wirklich auf dieser Entstehungsjourney mitzunehmen?
Ein Punkt, den viele unterschätzen, ist, wie interessant das wirklich für Außenstehende sein kann, diese Blicke hinter die Kulissen zu bekommen. Weil wir alle, das liegt auch wahrscheinlich in der Natur der Sache, irgendwann so ein bisschen betriebsblind werden für das, was wir selber tun. Und deswegen werden, glaube ich, viele Geschichten auch übersehen und viel Potenzial für Geschichten übersehen. Und da bieten sich aber genau diese Anknüpfungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, erfordert es ja Quäntchen an Mut, einfach zu starten. Ja. Und gleichzeitig bieten sich ganz viele Möglichkeiten. Und ja, für manche Unternehmen ist das sicher so ein, ja, erstmal über den eigenen Schatten springen, Einblicke zu zeigen, vielleicht auch die Unsicherheit zu überwinden, was sind denn eigentlich Geschichten? Ja. Und grundsätzlichen Fragen sich erstmal zu stellen, wie können wir denn Geschichten erzählen und welche sind da überhaupt? Ja. Und da diese Betriebsblindheit ein bisschen abzulegen. Mhm. Ich stelle mir da selber ganz oft die Frage, wenn ich auf einen Kunden denke oder selbst bei uns ja auch, okay, angenommen, ich bin auf einer Party und ich lerne neuen Menschen kennen und erzähle dem Menschen so, was ich so mache. So, was erzähle ich dann über meine Arbeit? So, und was kommen da vielleicht für Rückfragen? Also was interessiert den Menschen? Mhm. Und schon habe ich Hinweise darauf, was könnten vielleicht Geschichten sein, die Menschen da draußen irgendwie interessieren, auf die ich selber gar nicht komme. Ne? Ja. Ich bin selber großer Fan von den Nord Stories im NDR, so diese Dokumentationen, die ganz oft ja Menschen auch in ihrem Arbeitsleben begleiten. Und mir geben diese Dokus total tollen Einblick in Arbeitswelten, die ich ja selber nicht kennenlerne. Ne? Ja. Also über so eine Doku mit einem Schlepperfahrer im Hamburger Hafen unterwegs zu sein, wow, da kommt bei mir der kleine Junge in mir raus. Und ich denke mir so, ja geil, wow, Hammer. So mit so einem Schlepper den großen Pott ziehen. So. Und für die ist das ja normal. Ja. Und so ist es ja in jedem Unternehmen. Für mich ist es normal, hier mit dir im Büro zu sitzen und jetzt dann hier heute den Podcast aufzunehmen. Andere machen das wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht. Ne? Und diese Einblicke dann zu teilen und möglich zu machen. Da liegen ganz viele Geschichten.
Ja, okay. Und wo wir gerade schon beim Thema Beispiele sind, um das Ganze jetzt nochmal quasi greifbarer zu machen. Nehmen wir mal den Fall an. Ein Unternehmen möchte nicht nur sagen, unser Produkt spart Zeit. Wie würdest du daraus eine Social-Media-Geschichte machen?
Ich würde mich mit der Frage nach dem Spannungsbogen beschäftigen und gleichzeitig auch mit der Frage nach der Zielgruppe.
Also stimmt, die haben wir bis jetzt relativ rausgelassen. Ne?
Ja, ne? Ja. Ich glaube auch, weil es für uns, Stichwort betriebsblind, wir versuchen ganz viel in Zielgruppen zu denken, aber genau hier der Reminder an alle, denkt an eure Zielgruppen, denkt die mit, auch wenn es um Geschichten geht. Also warum will denn jemand Zeit sparen? Ja. Das wäre so eine der klassischen Einstiegsfragen. Warum soll denn Person XY mein Produkt kaufen, wenn es denn Zeit spart? Was kostet diese Person sonst Zeit? Warum wünscht sich diese Person Zeit zu haben? Und was kann die Person damit anfangen mit der zusätzlichen Zeit? Da konstruiere ich ja jetzt schon einen Spannungsbogen, so ein mögliches Konfliktfeld. Oh, ich habe keine Zeit, aber ich hätte die gerne für XY. Und daraus lässt sich ja eine Geschichte ableiten, zum Beispiel hier Max Mustermann möchte mehr Zeit mit seinem Kind verbringen. Geht aber nicht. Das ist ein Konfliktfeld. Dann kommt mein Produkt als Hilfestellung. Und zack, kann Max Mustermann endlich mit seinem Kind ein Eis essen gehen. Eine Geschichte, in der das Produkt gar nicht im Fokus stehen muss, sondern da ist. In einem Content-Piece, zum Beispiel auf Social Media, muss das Produkt ja noch nicht mal explizit genannt werden. Vielleicht reicht es schon, die Geschichte komplett ohne das Produkt im Fokus zu erzählen und später am Ende des Beitrags aufzulösen, wie Max Mustermann das geschafft hat.
Ja.
Genau.
Ja. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen konkreter machen und hands-on, was Social Media angeht. Wir haben ja verschiedene Formate, auf die wir limitiert sind, obwohl wir ja schon relativ viele Formate haben. Wie entscheidest du, welches Format zu welcher Geschichte nachher letztendlich passt und welche Formate gibt es? Kannst du vielleicht ja noch einmal für alle Neulinge erzählen?
Ich gehe so vor, dass ich mir eben zuerst erarbeite, welche Geschichte ich erzählen möchte.
Also Story first und dann erst.
Genau. Mir einmal klar mache, okay, welche Geschichte habe ich, welchen Protagonisten habe ich auch. Mhm. Das ist für mich immer ganz wichtig, um zu sehen, okay, wie kann ich diesen Protagonisten auch einsetzen, um dann zu übertragen, okay, wie stelle ich aus der Geschichte mit meinem Protagonisten und eventuell Content, den ich schon zur Verfügung habe oder Content, den ich neu brauche, ein Content-Piece zusammen, das eine Geschichte erzählt. Das heißt, ich baue mir das so als Bausteine dann zusammen und trage das zusammen. Das heißt, genau, wenn meine Geschichte steht und mein Protagonist steht, gehe ich an die Überlegung, erzähle ich die Geschichte am einfachsten mit einem Reel auf Instagram, also einem Videoformat, oder gehe ich auf Fotoposts. Carousel ist auch über mehrere Slides auf Instagram möglich, einen Spannungsbogen oder eine Handlung aufzubauen. Es gibt ja aber auch schon einfach Memes, die eine Geschichte erzählen.
Ja.
Genau, das heißt, ich komme immer von der Geschichte und frage mich dann auch ganz einfach, vor allem auch aus zeitlichen und Ressourcengründen immer wieder, was habe ich denn schon als Content und wie kann ich zum Beispiel die Geschichte mit schon bestehendem Content erzählen oder welchen Content muss ich produzieren, um die Geschichte so zu erzählen. Da liegt nämlich, glaube ich, auch oft noch ein Missverständnis bei vielen Unternehmen oder auch vielen Menschen insgesamt im Marketing. Storytelling braucht nicht immer die High-End-Produktion mit 10 Kameramännern und 5 Stunden Drehtag. Einfacher Content kann auch Storytelling beinhalten und sich darauf beziehen.
Und hast du irgendein Beispiel parat, wo du sagen würdest, okay, das eignet sich jetzt nur für ein Video und nicht für ein Carousel? Also kannst du da konkreter noch ein bisschen werden?
Es kommt in meinen Augen auch immer stark auf die Geschichte an. Insbesondere auch auf die emotionale Ebene, die ich mit der Geschichte ansprechen möchte. Und darauf, wie ich die Zielgruppe eben berühren möchte in gewisser Art und Weise. Videos haben natürlich den großen Vorteil, nochmal auf einer ganz anderen emotionalen Ebene mit Menschen zu funktionieren, weil es, wenn wir miteinander sprechen, dann haben wir so viele Ebenen neben einfach dem, was wir sagen, durch Mimik, durch Körperhaltung und so weiter. Das heißt, Videos sind, glaube ich, das prädestinierteste Storytelling-Format, weil so viel noch neben dem reinen Inhalt eben transportiert wird. Es macht einen total großen Unterschied, ob ich eine Geschichte erzähle und dabei monoton spreche oder eben Betonungen setze. Deswegen, Video first ist in meinen Augen so bei ganz vielen Storytelling-Formaten super wichtig.
Ja. Würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich. Und nochmal so ein kleines Seitenthema, beziehungsweise was ich sehr eindrucksvoll fand. Auf der OMR dieses Jahr wurde in dem großen Bekannten, beziehungsweise würde ich fast sagen, der wichtigste Vortrag vielleicht auf der OMR, also das State of the Internet, auch über Storytelling gesprochen. Und unter anderem über sogenannte Mikroshows. Könntest du einmal nochmal erklären, was eine Mikroshow ist und warum dieses Denken halt auch eben in Formaten so wichtig ist heutzutage?
Ja, genau. Eine Mikroshow, du hast den Begriff Format gerade auch schon genutzt, ist im Prinzip genau das, ein Content-Format, das eben eine gewisse Wiederholung bietet, also ein wiederkehrendes Content-Format, zum Beispiel ein Content-Format, das immer nach dem gleichen Schema abläuft und sich über einen gewissen Zeitraum wiederholt, oder ein Format, das einen gewissen Seriencharakter hat, also in einem Content-Piece eine gewisse Handlung erzählt und dann im nächsten Content-Piece daran wieder anknüpft und so.
Mit kleinen Cliffhangern.
Genau, mit kleinen Cliffhangern arbeitet. Also wir erinnern uns an Fernsehserien, bevor sie bei Netflix waren und man alle 5 Folgen hintereinander geguckt hat.
Lästig.
Genau. einfach diese Übertragung auf Social Media zu machen, das definiert quasi eine Mikroshow. Was sie so stark macht, ist genau das, was wir gerade irgendwie als lästig bezeichnet haben. So Cliffhanger oder Anknüpfungsmöglichkeiten erzeugen dann eben nicht nur an einem Moment Aufmerksamkeit, so einen gewissen kleinen Peak, sondern eben bieten die Möglichkeit, über längere Zeiträume Aufmerksamkeit zu generieren. Wiederkehrende Formate bieten natürlich auch die Möglichkeit der Wiedererkennbarkeit. Also, das Format kenne ich doch, das war letztes Mal lustig, da bleibe ich dran. Mhm. So schaffen wir es dann über Mikroformate, Aufmerksamkeit nicht eben nur auf einem Content-Piece zu sammeln, sondern eben über Zeiträume hinweg auf verschiedenen Ebenen. Und das kann natürlich wahnsinnig erfolgsversprechend sein, wenn Unternehmen es schaffen, in schönen Geschichten verschiedene Content-Formate und Gesprächsanlässe dann eben zu schaffen. Ich glaube, so ein ganz aktuelles Beispiel, wir sind jetzt im Sommer 26, die Weltmeisterschaft steht vor der Tür und klassischerweise werden vor einer Fußball-Weltmeisterschaft die Kader, die Nominierungen, wer ist in welchem Team bekannt gegeben. Viele Nationalmannschaften haben das auch über Social Media natürlich ganz klassisch in einem High-End produzierten Clip, Reel auf Instagram gepostet. Eine Ausnahme da war der DFB, also die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die haben pro Spieler ein kleines Reel gemacht und das bekannt gegeben.
Wahnsinnig sehenswert, ehrlich gesagt. Vielleicht ist mir bei Manuel Neuer auch ein kleines Tränchen geflossen.
Ja, und warum? Weil es so eine Storytelling-Ebene drin hatte, die einfach eine Geschichte erzählt hat. Ne? Und eben nicht nur, hier ist die Nationalmannschaft und zack, jetzt geht's los, sondern auf so einer tiefen Ebene die Geschichten auch von den einzelnen Spielern erzählt, von Wegbegleitern oder von Familie. Also auf einer ganz anderen Ebene und eben nicht nur als ein zentrales Video, sondern in verschiedene, wo wir schon hier beim Thema sind, snackable Pieces verpackt. Und natürlich erfordert es nicht die Budgets des DFB, um sowas zu machen. Wir sehen das doch auch immer wieder in kleineren Formaten, auch im Mittelstand, einfach die Einladung immer wieder, wiederkehrende Formate, die sich verbinden lassen, um dann eben diese snackable Content, aber Anknüpfungsmöglichkeiten zu schaffen.
Total. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war dieser Entertainment-Faktor quasi, dass wir haben ja eine Flut an Content einfach auf den sozialen Netzwerken und dass da nicht nur quasi die Accounts untereinander konkurrieren, sondern tatsächlich wirklich mittlerweile ein Reel mit einer Netflix-Serie konkurriert. Das fand ich sehr spannend, also dass dieser ganze Entertainment-Faktor wirklich enorm wichtig ist. Mhm. Zum Abschluss, du bist noch nicht ganz am Ende, möchte ich noch mal einmal von dir wissen. Wenn eine Marke ab morgen weniger werblich und stärker erzählerisch posten möchte, was wäre der erste konkrete Schritt?
Da würde ich an die Frage von vorhin anschließen, beziehungsweise an die Antwort Mut aufbringen, sich selber zu fragen, wo liegen unsere Geschichten? Sich da ein bisschen zu öffnen und die Betriebsblindheit ein bisschen rauszunehmen und auch wirklich im Team unterwegs zu sein und auch wirklich nicht nur als Marketing-Team oder als Marketingleitung oder Geschäftsführung unterwegs zu sein, sondern wirklich zu schauen, okay, wo können wir denn Blicke hinter die Kulissen ermöglichen? Wer ist in unserem Team da und was liegen da für Geschichten in der Produktion von unserem Produkt oder in der Herstellung oder insgesamt in unserem Alltag? Wo sind Einblicke, die Menschen so sonst nicht sehen, die aber unser Produkt erklären, die zeigen, was hinter unserem Produkt steht? Ja, das ist, glaube ich, so einer der essentiellsten Schritte, sich erstmal die Geschichten klar zu machen. Ja.
Ich würde das tatsächlich auch aus Nettigkeit schon als ersten Snack gelten lassen. Mhm. Am Ende der Folge frage ich ja immer noch mal meine Interviewpartner nach drei Snacks, also drei Key Takeaways, die sie aus dem Gespräch gerne unseren Zuhörern mitgeben würden. Wenn sie alles andere vergessen können, aber das sollen sie mitnehmen, was wäre es?
Genau, dann bleiben wir bei dem ersten Snack. Geschichten und Mut zu Geschichten haben. Der zweite Snack ist sicherlich der Handlungsbogen, der Spannungsbogen. Geschichten brauchen eine Spannung, also Ausgangssituation, Spannung, Konflikt und die Auflösung dessen, also in diesem Format zu bleiben. Der dritte Snack ist dann, Geschichten müssen relatable sein. Also glaubwürdig, nachvollziehbar, nahbar. Als Protagonist oder als Konflikt eine Verbindung mit der Zielgruppe ermöglichen.
Perfekt, das nehme ich so mit. Als letzten Hinweis vielleicht noch, es gibt zu dem Thema auch ein Webinar, was es demnächst gibt. Korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, aber das sollte demnächst bei uns.
Wir haben noch keine Daten eingetragen, aber wir sind dran.
Okay, sehr gut. Und es gibt tatsächlich auch einen Blogbeitrag zu dem ganzen Thema, den wir in den Shownotes auch noch gerne verlinken. Und damit, Micha, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe dich nicht verschreckt und du kommst wieder.
Wenn du mich denn hier haben möchtest.
Sehr, sehr gerne. Also es war sehr schön. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.